Bremen 2 Gesprächszeit.
Heute endlich mal wieder mit einem Gast, den ich wirklich sehen kann, weil er mir nämlich gegenüber sitzt. Und natürlich sind wir hier im Studio auch mit Würde und Abstand zugange. Mein Gast ist eine Frau, die sehr komisch sein kann, die aber auch ernste Rollen überzeugend ausfüllt und die demnächst mit einem sehr spannenden dokumentarischen Mehrteiler im ZDF zu sehen sein wird. Herzlich willkommen, Annette Frier.
Oh, vielen Dank.
Sie sind jetzt gerade mit dem Zug aus Köln nach Bremen gekommen, 3 Stunden mit Maske vor Mund und Nase, außer dass das natürlich so ein bisschen unangenehm ist. Ist Bahnfahren dadurch auch vielleicht entspannter geworden, weil niemand mehr sie so leicht erkennt und anspricht?
Es ist wirklich ein bisschen anders alles natürlich. Aber mittlerweile bin ich dran gewöhnt. Es war schon meine 3. Zugfahrt. Bei der ersten habe ich gedacht, das gibt's nicht, weil das war wirklich das erste Mal, dass ich diese Maske so lange aufgehalten habe. Und neben mir, die Leute haben es ganz ernst gemeint bei der ersten Zugfahrt, was darin gipfelte, dass ich so eine kleine Panik Attacke gekriegt. Aber schon nach 10 Minuten, da konnte das unmöglich mit der Maske zusammenhängen, wie ich jetzt weiß, nachdem ich Dreharbeiten habe seit 3 Wochen und da das ganze Team von morgens bis abends mit Maske steht. Es findet im Kopf statt zu 90%, 10% ist auch Maske. Also Maske ist nicht Maske, das wird mein nächster Ratgeber sein.
Das wollte ich fragen, gibt es ein Sammelsurium bei Ihnen? Also auch verschiedene Farben, verschiedene Typen, bestimmte Lieblinge?
Ja, total. Ich habe jetzt zum Beispiel, heute bin ich ganz neutral eingestiegen mit einer frischen, nicht rot-weiß gepunkteten, auch nicht der schönen schwarzen Maske, die ich habe aus Stoff, die Freundin meiner Mutter mir jetzt zuletzt wieder genäht hat. Sondern seit neuestem mache ich so jetzt einen auf ganz neutral.
Sie sind Mutter von Zwillingen. Bruno und Josefina sind 12. Nehmen wir mal an.
Die Josefina ist eine Fritzi. Ich muss es sagen, weil falls die das mal hört, wenn die irgendwann 20, 40 Recherche macht über ihre Mutter und dann bei Radio Bremen gräbt und unsere Sendung findet, dann wird die sagen, wieso hat die denn nicht Josefina
genannt? Die haben beide Doppelnamen, ne? Bruno Maria und Josefina Fritzi,
wow.
So findet man das immer.
Genau, und die aus der Josefina Fritzi ist eine reine Fritzi geworden.
Gut, liebe Fritzi, an dieser Stelle sei sie gegrüßt. Nehmen wir mal an, Fritzi und Bruno machen sie in 10 Jahren zur Großmutter. Kann ja sein, dann sind die 22.
Moment, ich muss die Maske abnehmen.
In 20 Jahren sind Ihre Enkel 10 Jahre alt. Wie erzählen Sie denen denn von diesem Jahr 2020? Wenn die fragen, sag mal Oma, wie war das denn früher mit diesem Corona?
Dann würde ich davon erzählen, dass wir mit der Familie die beste Zeit ever hatten, dass wir eine Auszeit im Garten gemacht haben. Ja, ich weiß, ich habe einen Garten, das ist natürlich ein Riesenvorteil und ehrlicherweise, ich bin auch sehr dankbar. Wir hatten tolles Wetter, wir haben gespielt, ich habe das erste Mal, seit ich 13 bin, wieder gepuzzelt. Ich bin an diesem Puzzle gescheitert.
1000 Teile?
Ja, es waren 1000 Teile, ich habe auch ungefähr 880 geschafft.
Welches Motiv?
New York. It's a billboard of New York.
Wow.
Es wird eine lange Geschichte für die Enkel und viel, viele Details.
Und zu lang für diese Gesprächszeit, ich fürchte.
Puzzeln. Ich finde, es wird gerade interessant.
Puzzeln kann sie schon mal nicht, das haben wir jetzt schon mal gelernt.
Nein, aber sie würde gerne.
Wir blicken gleich aber mal in die nicht ganz so ferne Zukunft. Gleich sprechen wir nämlich über eine Reihe, die Sie für das ZDF begleitet haben. Und da geht es um das Singen mit Demenzkranken. Außerdem reden wir über tolle Rollen und besondere Rollen, über wichtige Rollen und über Rollen, die Sie vielleicht nicht wollen. Und womöglich ja auch noch über Ecken und Kanten in Ihrem Leben. Freuen wir uns auf eine Stunde mit Annette Frier. Herzlich willkommen, sagt Katrin Krämer. Die Schauspielerin Annette Frier ist bei uns und neben all den tollen Filmen und Serien, in denen man sie in den Sommerwochen wieder sehen kann, gibt es eine herausragende Fernsehproduktion fürs ZDF, über den wir nun reden wollen. Unvergesslich, unser Chor für Menschen mit Demenz. Da haben Wissenschaftler unter anderem der Uni Frankfurt rausfinden wollen, welche Auswirkungen das Singen auf Demenzkranke hat. Und sie begleiten das Ganze, treffen die Chorteilnehmer zu Hause, sprechen mit denen, mit Angehörigen, den Forschern, motivieren, dirigieren, moderieren, tirillieren.
Tirilli, tirilla.
Wie kam es dazu?
Ja, das frage ich mich auch. Ich glaube, die Dietlinde Stroh ist die Produzentin dieses kleinen, schönen Formats und die hat mich das letzten Sommer gefragt. Ich habe mich mit der getroffen und dann hat die mir das vorgestellt. Sie sagt, könntest du dir sowas vorstellen? Ich weiß, du singst ja auch gerne, sagt sie. Und du machst ja auch immer was mit Menschen. Nein, die hat mir davon berichtet und dann fand ich die Idee sofort total überzeugend, weil ich das tatsächlich. Also das ist das Einzige, was ich bedauere an meinem Beruf, dass ich zu gewissen Dingen, zum Beispiel zu einer Chorprobe wöchentlich, nicht gehen kann. Das wäre das Erste, was ich machen würde, wenn ich nicht immer so Zeiten hätte, die ich nun mal habe, dass ich sage, nee, Dienstag geht leider wieder nicht, da bin ich bei Bonn irgendwie unter einer Autobahnbrücke oder so und muss da was drehen. Also das ist wirklich etwas, ich liebe singen und ich liebe es in einem Chor auch tatsächlich zu singen, obwohl ich das nie professionell schon mal gar nicht, aber nie wirklich geschafft habe, es zu tun. So, das ist das Erste. Und das Zweite war dann wirklich, dass mir das so einleuchtend war direkt. Ich kenne viele Leute, die gerade betroffen sind, auch in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis, wo Eltern dement sind und Onkel, Tanten und ich weiß nicht was. Und das ist so eine bittere Pille, diese Demenz. Und ich habe immer, ich habe wirklich vorher immer schon gedacht, die Leute müssen sich treffen, die müssen was machen, die müssen rausgehen. Es gibt keine Heilung, aber es gibt irgendwie viel Linderungsmöglichkeiten.
Ja, da sind sehr verschiedene Teilnehmer und die älteste ist, glaube ich, 93. Mhm, die jüngste Anfang 64, die hat ihre Diagnose mit 56 Jahren bekommen. Ja. Ich erfahre aus dieser Serie, man kann schon sehr früh an Demenz erkranken und ich lerne, wer Angehörige hat, die sich dann auch liebevoll und aufopfernd kümmern, die sind entscheidend im Vorteil. Denn auch da sind ja Enkel, sind Töchter, sind Ehepartner mitgekommen. Ich glaube, Alleinstehende waren da gar nicht.
Richtig. In den meisten Fällen ist das so, dass mindestens ein Familienangehöriger quasi 50% mit betroffen ist. Weil der sein Leben ja auch völlig umstellen muss. Und das war auch etwas, was mir überhaupt erst im Laufe dieser letzten, also das, wir haben das von Januar bis März gedreht, dass mir überhaupt erst langsam bewusst wurde, was das bedeutet. Eine Angehörige sagt irgendwann zu mir in einem Gespräch, naja, es hört ja nicht nur der Mensch auf, so zu sein, wie es ist. Ich glaube, sie hat gesagt, man verabschiedet sich ja auch von einem Wir. Und das ist mir direkt so einleuchtend gewesen. Und das war so krass, wie sie das gesagt hat und gleichzeitig aber auch so angenommen hat, dieses neue Leben und so tapfer war. Und ich war da maximal beeindruckt von sowohl von unserem Chor als eben auch von diesen Angehörigen. Und das wusste ich ja alles vorher gar nicht, als ich, wie ich gerade eben lustig erzählt habe, da letzten Sommer saß und sage, ja, ich singe gerne und ich begegne auch gerne Menschen.
Also es ist eine unglaublich intensive Geschichte. Ich habe die ersten beiden Folgen sehen können. Sendetermine übrigens der 21. Juli und 28. Juli. Ich fiebere wirklich den Teilen 3 und 4 entgegen, um zu sehen, wie es dann weitergeht. Also es gab ja Proben und alles lief hinaus auf einen großen Auftritt. Ich weiß noch gar nicht, ob der überhaupt zustande gekommen ist. Mhm. Wie war das denn mit Corona? Also wenn Sie im Januar angefangen haben bis März, was sagt uns das? Da kam die Corona-Krise,
Das ist so traurig, dass ich es leider wirklich sagen muss, weil man möchte ja manchmal nicht spoilern, weil es so wahnsinnig geil wird. Bei uns hört das sehr abrupt auf, unsere Dokumentation, denn wir hatten unser Abschlusskonzert, worauf wir wirklich hingefiebert hatten. Das war so toll. Das war wirklich wie, so stelle ich mir das vor, wenn Jogi Löw mit seiner Mannschaft irgendwo im Trainingscamp einläuft. Ist. Wirklich, es war so schön und die sind über sich hinausgewachsen und waren on fire, die Leute, ja. Und also wir haben uns alle so darauf gefreut und der 14. März, das war ein Samstag, da war das Konzert und wir hatten gerade Sitzordnung besprochen und wer wann aufsteht und wie wir das machen. Ich wollte mit denen die Applausordnung proben und so. Und dann hieß es alles gestrichen. Ersten Anruf bekam ich für die Lit Cologne in Köln. Da hätte ich nämlich noch zwei Auftritte gehabt in der Woche, ist gestrichen. Und in dem Moment, also das war natürlich auch schon dramatisch. Und da habe ich gesagt, aber nicht unser Konzert morgen. Aber nicht unser Konzert. Wirklich so. Ich wollte es überhaupt nicht wahrhaben. Ich habe nur gesagt, egal, übermorgen kann das losgehen mit diesem Scheißvirus. Aber morgen gehen wir auf die Bühne. Morgen gehen wir auf die Bühne. Also ich wollte es nicht wahrhaben. Dann habe ich nur noch Telefonate geführt mit der Produzentin, mit unserem Regisseur und habe gesagt, komm, dann machen wir halbe Bestuhlung. Und der Annette, das ist eine Risikogruppe. Das geht nicht. Wir können es nicht bringen. Und ich war in so verschiedenen Gemütszuständen von erschrocken, wütend, dann habe ich da mich hingestellt wie so ein mit so einer Ritterrüstung und habe so in die Luft mit so einem imaginären Schwert, so alle, die mir kamen, habe ich gesagt, ja, ich weiß, habe ich schon gehört, finde ich alles scheiße, wir setzen die auseinander, wir machen das trotzdem. Und bis ich dann irgendwann am Abend von diesem 13. wirklich mit dem Kopf so geknickt, ich mache das jetzt, Sie müssen sich vorstellen, dass der Kopf jetzt so richtig so auf meine Brust sinkt, so runterklappt, dann habe ich gesagt, ach so, ja, wir müssen das absagen. Und so war es dann. Und also das ist natürlich 100.000 anderen Leuten genauso passiert. Ich fand es so schmerzhaft. Also, und jetzt immer noch, ich kann kaum darüber reden, ohne dass ich mich direkt wieder aufrege.
Ja. Lag denn am Ende wenigstens das Ergebnis der Studie vor? Also wissen wir, ob Singen sich positiv auswirkt auf die Demenzerkrankung?
Das wissen wir. Das haben wir ja schon vorher geahnt. Und das ist tatsächlich ganz toll belegt. Die haben ja verschiedene Tests gemacht. Also so Cortisol-Stresstests zu jeder Probe. Die haben mit den Leuten Interviews geführt. Die haben wirklich das wissenschaftlich begleitet. Und also da würde ich jetzt wirklich nicht zu viel erzählen, weil das muss man sich angucken. Das ist nämlich mega interessant. Und bevor ich hier auch irgendeinen Unsinn rede als Laie, da kann man sich hier unsere Wissenschaftler anhören, weil die das ganz toll zeigen. Wir haben MRTs gemacht, die Gehirne gescannt und dann kann man gucken, ah, es gibt Teile im Gehirn, die sind für die alte Erinnerung zuständig, die sind von der Demenz gar nicht berührt. Ja, deswegen erinnern die Leute oft Momente in ihrem Leben, die lange zurückliegen, weil die sind nicht da. Und da einen Fokus hinzulegen, ja, so. Also das ist total interessant. Und deswegen ist es natürlich ein Glücksfall, dass diese Studie das begleitet hat. Übrigens auch für die Angehörigen ging diese Kurve hoch, also dieses subjektiven Wohlbefinden.
Ja, man hat das wirklich gut gesehen, wie alle sehr beteiligt waren daran.
Ja, ja, total.
Unvergesslich, unser Chor für Menschen mit Demenz heißt die vierteilige ZDF-Serie, die ab 21. Juli ausgestrahlt wird. Paar Fragen hätte ich noch dazu, die stelle ich, wenn es recht ist, gleich nach der Musik.
Oh ja.
Eben sprach ich ja schon über eine besondere Filmreihe, die die Schauspielerin Annette Frier fürs ZDF gemacht hat. Unvergesslich, unser Chor für Menschen mit Demenz. Und ich habe vor allem mit Annette Frier darüber gesprochen, denn Annette Frier ist hier. Ich weiß, es war keiner, aber alle Namenswitze wurden auch schon gemacht über Annette Frier.
Ich kenne viele.
Eigentlich heißen sie ja kein Witz. Wünsche, Annette Wünsche, weil ihr
kein
Mann...
Witz, Wünsche, kein Witz wäre mein Vorname dann in dem Fall, ja.
Genau, weil ihr Mann Johannes den mit in die Ehe gebracht hat. Auch da wird der fröhlich kalauernde Teil ihres Freundeskreises wahrscheinlich seinen Spaß gehabt haben.
Das ist richtig. Auch das, Stefan Raab hat mich immer... Und gleich kommt Annette... Und dann habe ich irgendwann, weil ich meine, es gab ja nicht viel, ne, so in den frühen Nullerjahren, außer beim Stefan Raab und bei Harald Schmidt,
wir hatten ja nichts
damals. Und habe ich gesagt, Stefan, du hast es jetzt bald im zweistelligen Bereich gemacht, den Witz. Wir müssen damit aufhören, es geht nicht. Alle drehen sich schon weg. Regisseur, Tonleute, allen ist das unangenehm. Mir auch, mir wird wirklich kalt. Und er sagte, ich finde es deswegen immer besser.
Ja, und heute wird noch drüber geredet. Meine beste Kinderfreundin hieß übrigens Annette. Liebe Grüße an dieser Stelle. Von den Eltern liebevoll Annettchen genannt.
Ach, guck, von meiner Mutter
Annettchen
auch.
Nennen?
Von meiner Mutter Mechtel, die ich liebevoll Mäcki nenne, werde ich auch Annettchen genannt.
Welche Kosenamen oder Spitznamen gibt es noch?
Oh, welchen darf ich sagen? Den Was Rest. Haben Sie denn für Spitznamen, Frau Krämer?
Wir reden jetzt nämlich über Namen
tatsächlich.
Ja, der passt ja immer, finde ich. Und ich finde, Katrin ist auch so ein Name, der steht so für sich, der braucht das
sehr
auch
gerne,
gar
Frau
nicht.
Krämer. Ich komme wieder zum Wesentlichen.
Genau, Frau Krämer ist ein sehr schöner Kosename.
Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz was
Nein, Feines. Aber Namen sind eigentlich wirklich eine gute Überleitung, wenn wir weiter über Demenz sprechen. Denn viele Leute sagen ja, auch schon in unserem Alter, wenn ich das mal so einschließend betonen darf, mein Namensgedächtnis lässt so nach. Und ich weiß, dass viele denken, oh je, wenn das mal keine beginnende Demenzerkrankung ist. Wir wissen so noch gar nicht so lange über diese Krankheit, weil wir sie noch nicht so lange beim Namen nennen. Es gibt sie aber schon lange. Wissen Sie, wann man beginnen muss, sich Sorgen zu machen?
Also Moment, Sie meinen jetzt die Demenz. Einmal, dass man früher gesagt hat, die Oma ist tüdelig und jetzt ist es dement. Ja, genau, das ist der eine Sachverhalt. Und jetzt erzähle ich Ihnen mal was für unsere Altersgruppe, da Sie ja offensichtlich auch, so wie Sie mich gerade anschauen, in der permanenten Angst leben. Wie heißt der? So, ja. Und das habe ich mit den Wissenschaftlern hier aus Frankfurt auch besprochen. Ich habe gesagt, Leute, ich bin es wahrscheinlich auch. Also ich will damit jetzt nicht lax umgehen, aber das war natürlich so ein bisschen ein unterhaltendes Gespräch und nicht nur zur Hälfte ernst gemeint. Aber ich vergesse wahnsinnig viel. Ich vergesse Namen, ich vergesse aber auch Gesichter. Und dann hat, ich glaube, der Arthur Schall war das hier, Prof aus Frankfurt, hat zu mir gesagt.
Musikwissenschaftler und Psychologe.
Genau so
ich,
ist ja. es, genau. Der sagte zu mir, ja, Annette, wir haben uns dann geduzt, du hast eine ganz klar die Medienkrankheit. Und dann habe ich gesagt, was? Das habe ich ja noch nie gehört. Was ist denn das? Jetzt, die Diagnose geht wie folgt. Ich komme irgendwo hin, zum Beispiel heute muss ich mir die Namen von der Frau Krämer merken, vom Tobi, der eingearbeitet wird und vom Roman? Robert, entschuldige bitte. Das hat die Frau Krämer ganz komisch jetzt gerade. Ich habe Roman. Ich wollte Robert sagen, da sagt sie Roman. Also die hat dich richtig jetzt hier in die Pfanne gehauen, Robert.
Sie kann aber Lippen lesen, das haben wir jetzt
also,
gemerkt.
Also jedenfalls, jetzt weiß ich diesen Namen. So, ich werde die natürlich niemals vergessen. Unvergesslich, meinen Ausflug nach Bremen. Nichtsdestotrotz passiert es mir oft, dass ich was vergesse. Und jetzt sagt er Folgendes. Du kommst irgendwo hin. Wenn wir beruflich irgendwo hinkommen, dann sagt das Gehirn, wofür wirst du, das ist jetzt schlimm, was ich sage, aber es ist so. Das hat er mir nur so erklärt. Wofür wirst du heute bezahlt? Das meine ich ernst.
Das heißt,
wenn ich an, ja genau, wo ist eigentlich mein Vertrag? So, ich werde nicht bezahlt heute, aber wenn ich irgendwo hingehe, werde ich nicht dafür bezahlt, dass ich mir Namen merken kann. Das ist die Überschrift. Sondern ich werde dafür bezahlt, dass ich zum Beispiel heute von diesem Demenzchor erzähle. Wenn ich an einem Set bin, werde ich dafür bezahlt, dass ich als Schauspielerin einen hoffentlich einigermaßen einen Job mache in der Rolle, in die ich da spiele. Und deswegen, weil das ohnehin eine totale Reizüberflutung ist, was wir uns so geben, alle 6 Wochen neues Team, 60 neue Leute werden zack ausgetauscht Und dann habe ich 2 Monate mit ganz anderen Leuten irgendwo in einer anderen Stadt zu tun. Hat das Gehirn, macht so wie einen Fokus und sagt, das sind die Sachen, die sind hier wichtig. Mhm. Und der Rest wird quasi daneben.
Also ich finde das maximal beruhigend, aber jetzt ganz viele Leute draußen an den Rundfunkempfängern, die sagen, ja super, ich habe das auch, aber ich arbeite gar nicht in den Medien.
Ja, dann ist das eine Demenz.
So, nein. Sie waren ja tatsächlich auch in der Röhre, das fand ich ganz spannend und es sah so aus, als sei es nicht wirklich abgesprochen gewesen. Sie haben sich da reinschieben lassen und eben so eine Computertomographie machen lassen von ihrem Hirn. Mhm. Ich bin nicht sicher, aber ich dachte, Mensch, ist da jetzt vielleicht die Befürchtung, dass der Arzt sagt, ja, liebe Frau Frier, wissen Sie, gucken Sie mal hier, daran sieht man gut, dass Sie zu viel mit Christoph Maria Herbst oder Bastian Pastewka gearbeitet haben.
Ja, die Pastewka-Ecke war sehr groß.
Diese kleine Ausfransung,
die war auch auffällig, die haben wir aber rausgelassen aus der Dokumentation.
War da eine echte kleine Anspannung?
Na, natürlich ist da eine Anspannung, wenn einem die Rübe durchleuchtet wird. Aber ich habe halt gedacht, du kannst ja nicht sagen, wir gehen jetzt alle schwimmen und dann bleibe ich am Beckenrand stehen. Das geht ja nicht, das macht man nicht. Also das haben meine Eltern, haben mich anders erzogen. Wasch mich, aber mach mich nicht nass, funktioniert halt nicht.
Vor allem nicht in so einer Geschichte, wo sie sich ja wirklich sehr reingeworfen haben. Ich fand das übrigens auch spannend, sie in der ganz neuen Rolle zu entdecken, weil sie auch, also nicht nur sehr persönlich und sehr nahbar waren, sondern auch sehr journalistisch gefragt haben. Also das finde ich sehr, muss ich sagen. Und ich habe das jetzt nochmal so besonders rausgehoben, diese Geschichte mit der Computertomographie, auch deswegen, weil es ja in ihrer Familie die Mutter mütterlicherseits, also die Oma, die hatte, glaube ich, eine
Demenz. Es war keine Demenz. Es war was anderes, aber es waren ganz viele Symptome. Es war wirklich eine andere Krankheit, die auch sehr viel mit einer Depression zu tun hatte und so weiter. Also das ist eine andere Geschichte. Das ist nicht keine klassische Demenz oder Alzheimer gewesen. Mhm. Aber die Symptome waren alle
und
da.
Und weil die eine Wissenschaftlerin sagte nämlich, da gibt es eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sowas dann auch vererbt wird. Und da dachte ich, oh, wie geht's jetzt der Annette Frier, wenn sie sowas hört? Hört man ja nicht gerne. Mhm. Ist man jetzt mehr betroffen? Mal ganz ernsthaft. Wie groß ist bei Ihnen die Angst, dass Sie daran erkranken?
Also ich weiß auch nicht, dass das ist. Also das war jetzt ja tatsächlich nochmal ein Sonderfall mit meiner Großmutter. So, ich bin in solchen Dingen, also mein Vater und meine Großmutter sind zum Beispiel an Darmkrebs verstorben. So, jetzt mache ich zwar Vorsorge, ja, insofern gehe ich da achtsam mit dem Thema um, aber ich habe mir noch nicht einmal eine Viertelstunde Zeit genommen in meinem Leben bis hierhin, um mir zu überlegen, was wäre, wenn du das jetzt bekommst. Und ich kann es wirklich auch nur jedem raten. Ich habe nicht viele Dinge, von denen ich weiß, dass sie richtig sind in meinem Leben. Aber diese Sache, ja. Damit meine ich nicht zur Vorsorge gehen. Also sondern alles, was man so machen kann. Und das finde ich auch gut, das wahrzunehmen, weil da kann man tatsächlich sehr früh Sachen erkennen. Aber sich in vorauseilendem Gehorsam Angst um den übrigens irgendwann tatsächlich anstehenden Tod zu machen, davon halte ich gar nichts.
Ist das eine Haltung, das fände ich mal ganz interessant, die so ein bisschen der, ist jetzt nur eine These, der kölschen Frohnatur Annette Frier auch entspricht? Ist das so eine Haltung, die aus dem Elternhaus vielleicht mit rübergebracht wurde? Heute sagt man Resilienz dazu, also so eine gewisse Stärke, Selbstbewusstsein, dem ich Leben gegenüber positiv stehen.
Ja gut, nennen wir es kölsche Frohnatur, obwohl das natürlich wirklich so ein Wahnsinnsbegriff ist. Aber den muss ich immer wieder an Weiberfastnacht, muss ich mich in die Ecke setzen mit 2 Kölsch und darüber nachdenken, was das eigentlich sein soll. Vielleicht, das kann schon sein. Ich glaube einfach daran, die Probleme kommen alle von selber. Sorgen kommen alle von selber, da muss ich nichts machen. Also woran mache ich was? Dass es mir besser geht. Da kann ich gut dran schrauben. So, und da, ich bin felsenfest davon überzeugt, auch das ist ja übrigens mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass da, wo man einen Fokus hinsetzt, da passiert was. Also da verändert sich was. Das heißt, wenn ich für mein Leben und für ihr Leben mir was Gutes wünsche, dann kann das jedenfalls auf keinen Fall schaden. So, und ich habe die Erfahrung gemacht, ich bestelle mir auch Dinge im Universum. Ich mache das wirklich. Also das funktioniert.
Können wir
besser.
Können wir das lernen, wie das geht? Wie machen
das? Das ist ganz einfach. Man muss einfach nur bestellen. Man muss bestellen, aber nicht so allgemein. Also ich habe damit als Kind mit angefangen. Ich habe mir zum Beispiel, ich habe mit 6 Jahren das Hockeyspielen angefangen und habe, glaube ich, mir mit 8 das erste Mal gewünscht, dass ich ein Tor schieße. So, das war Samstagabend. Da lag ich im Bett und dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt bist du Stürmer und hast noch nie ein Tor geschossen in so einem Spiel, in so einem offiziellen.
Und zack.
Für morgen wünsche ich mir ein Tor. Ich wünsche mir ein Tor. Ich will von der rechten Seite da kommen, ich will ein Tor schießen. Ich habe das Tor geschossen am nächsten Tag. Seitdem, gut, self-fulfilling prophecy, ist mir alles egal. Wer heilt, hat recht. Das funktioniert heute.
Ich wünsche mir gerade auch was. Und
okay.
Das ist, dass diese Sendezeit sich verdreifacht.
Oh,
ich hätte
jetzt kommt wieder die, jetzt kommt
Annette
die Journalistin.
Frier 3 Stunden Gesprächszeit. So, jetzt warten wir mal ab, was daraus wird. Also, ich muss wirklich sagen, unvergesslich ist eine absolut sehenswerte Serie, aus der man, kann ich für mich sagen, ein bisschen verändert hervorgeht. Also ich habe sehr viel gefreut. Also gleichzeitig geheult und mich gefreut die ganze Zeit.
Gefreut, das ist ja toll, das ist ja wie Gräsch.
Ja.
Und super Wort. Darf ich das nehmen?
Sehr gerne. Und deswegen würde ich gerne diese Serie empfehlen. Ab 21. Juli 4 Folgen lang im ZDF. Über ein paar Rollen würde ich gleich gerne noch mit Ihnen sprechen. Dani Lowinski, Merz gegen Merz, Ella Schön. Das sind tolle Rollen, in denen man sie erleben kann. Wir machen jetzt aber erst nochmal auch eine Rolle rückwärts, nämlich in ihre Kindheit und Jugend. Denn schon da reifte der Gedanke von Annette Frier, Schauspielerin werden zu wollen. Und warum das eventuell auch mit dem Schweigen zu tun hat, das erfahren wir dann ja vielleicht auch. Zu Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2 ist die Schauspielerin Annette Frier. Wann haben Sie eigentlich zuletzt auf einer Wiese gelegen und in den Himmel geguckt oder nur auf dem Sofa und an die Zimmerdecke geschaut und taggeträumt, wahlweise getagträumt, je nachdem, wie man es sagen möchte?
Das ist nicht so lange her. Denn das habe ich mit meiner Tochter tatsächlich vor eine Woche ungefähr gemacht. Und in den Himmel gucken und Wolken ziehen sehen, ist eine unserer Lieblingsbeschäftigungen.
Das
war eine Drachenkatze.
Das ist witzig. Ich habe gestern einen Läufer gesehen. Ich guckte an den Himmel, da habe ich sie gerade vorbereitet, das Gespräch, und guckte in den Himmel und dachte, das ist so irgendwie so eine dynamische Person. Und irgendwie habe ich das so als gutes Omen für unser Kennenlernen gedeutet. Wir haben uns ja vorher noch nie gesehen. Nein, ich habe es auch deswegen gefragt, weil Sie in einem Interview, ich glaube mit der Zeit mal gesagt haben, aber das ist ein paar Jahre her, dass Sie das sehr vermissen würden, so Tagträumen, obwohl Sie eigentlich ein verträumter, ein wenig abwesender Mensch seien. Und ich dachte, das ist interessant, weil Sie ja auch in vielen Gesprächen sehr schlagfertig, sehr witzig sind, sehr schnell sind. Ist das dann eine Rolle, dieses sehr nach außen immer, oder geht das gut zusammen, als verträumter Mensch auch sehr extrovertiert zu sein?
Ich glaube, das sind zwei Enden von so einer Linie, die da so bei mir durchläuft. Und das eine ist wirklich sehr phlegmatisch, weil dann bin ich fast bewegungslos und kann wirklich gegen Wände starren und gar nichts machen. Und das habe ich sehr viel gemacht als kleines Kind. Also es hört sich jetzt so an, als ob ich so als dickes kleines Kind in der Ecke saß und mich nicht bewegt habe. Und ich glaube, so war es auch ein bisschen. Aber als Kind war das bei mir sehr ausgeprägt. Und deswegen habe ich dann angefangen zu sprechen. Da haben sich alle ein bisschen erschrocken. Da war ich aber wirklich so 6, 7. Ich habe vorher auch was geredet, aber wenig, wenig. Und jetzt muss ich extrem viel nachholen.
Das kommt
natürlich
heute alles raus.
Aber der Läufer, ne?
Ja.
Von dem Sie gerade sprechen. Also jetzt nur mal zum Thema so sich in Sachen reinträumen. Ich lese gerade ein Buch von Haruki Murakami übers Laufen. Also da ist er als Läufer drauf. Und das habe ich heute im Zug begonnen. Und insofern, dass Sie das gestern gesehen haben, ich habe das Buch gestern bekommen.
Das ist ein Zeichen. Oder?
Jetzt sage ich Ihnen mal noch mal was zum Universum. Das ist ja immer, es ist ein schöner Zufall. Gut.
Als Sie auf der Schauspielschule waren, das waren Sie nämlich in Köln, auf der Schauspielschule Theater der Keller, haben Sie da eigentlich von einem Engagement am Kölner Schauspielhaus geträumt?
Ich hatte ja eins, lustigerweise. Wollen Sie darauf hinaus? Ich hatte tatsächlich während meines ersten Jahres in der Schauspielschule, war ich unter der Regie von Hannelore Hoger engagiert am Schauspielhaus. Da haben wir Bertolt Brecht Kleinbürgerhochzeit gemacht, da habe ich die Schwester der Braut gespielt.
Die hat Sie entdeckt auf der Schauspielschule, oder wie war das?
Es war so, ich kannte da einen Schauspieler, mit dem ich mich ein bisschen auf Vorsprechen vorbereitet hatte. Und der sagte, wir brauchen unbedingt eine Brautschwester. Und hast du nicht Lust, auch zu kommen? Hannelore Hoger macht die Regie, Günther Krämer war da irgendwie Intendant. Und dann habe ich tatsächlich dieses Vorsprechen bekommen. Und das, also insofern war ich das erste Jahr in der Schauspielschule, hatte ich mein Engagement.
Ah ja, gut. Sie hatten Ihr Theatererweckungserlebnis ja schon ganz früh. Das fand ich nämlich total spannend. In einem Stück der Dramatikerin Marlene Sterowitz, das haben Sie, glaube ich, im Alter von 10 Jahren gesehen, was ich unglaublich finde. Und fasziniert und begeistert hat sie eine stumme Frau auf der Bühne. Mhm. Da habe ich gedacht, das ist interessant, dieses Kind, was Sie gerade erzählt haben, das wenig geredet hat, die Faszination dieser stummen Frau. Und ich glaube,
der so erste das noch nie
Berufswunsch
gesehen.
War, stimmt. Nonne zu werden, wo man ja auch an Schweigegelübde
sagt. Endlich der rote Faden, der mir immer gefehlt hat.
Wir sind
das
hier
Kind träumt, die Nonne haben wir dann doch wieder weggelassen. Und dann über die stumme Schauspieler. Stummfilm ist seit 100
Fragen
Jahren vorbei.
Sie, Frau Dr. Kremer, wir sind hier schwer studiopsychologisch unterwegs.
Ist das toll. Endlich, jetzt weiß ich, ich dachte immer bisher, das ist so uneben. Wie soll ich den Leuten das erklären? Da ist kein roter Faden hinter. Voll.
So.
Das ist alles mega stringent bei mir gelaufen. Dankeschön, Frau Kremer. Vielen Dank für diese Einordnung meines Lebenslaufs. Ich werde mir das notieren im Anschluss.
Und interessant ist ja nun ein Beruf draus geworden, der eben durch die Sprache, durch Ihre Sprache geradezu lebt. Also das ist ja dann auch wieder dieses andere Ende, dieses Extrem, was sich da wieder
was
findet.
Was ich heute alles lerne
ist
hier.
Irre, ne?
Aber wirklich.
Also.
Ich muss jetzt mal die Fresse halten und das mal sacken lassen.
Die Eltern waren nicht richtig dafür, dass sie Schauspielerin werden, aber auch nicht so richtig dagegen, glaube ich, weil ihre Mutter konnte nicht dagegen argumentieren, weil die selber Schauspielerin
weil die sich
werden
nicht
wollte.
Nicht getraut hat. Ach ja, mal, das war eigentlich nur von Vaterseite. Mein Vater war ja Anwalt und der fand das so ein bisschen schwierig. Der sagte, oh je. Und hat dann zumindest zu Beginn auch gar nicht versucht, mir das auszureden. Aber er war sehr kritisch und sagte, Annette, dann überleg, aber guck mal, du kannst ja begleitendes Studium noch machen und so. Aber das ging dann relativ flott. Übrigens, als der dann da im Schauspielhaus gesessen hat, da war der auch danach, war sehr baff und hat vor allem gesehen, mit welcher Freude ich das gemacht habe. Und dann hat er sich eigentlich, glaube ich, mit mir gefreut ab dem Moment.
Und als Sie Kind waren, wurde ja auch viel gespielt. Es gab eine Peter-Alexander-Kiste, richtig? Wo Sie mit Ihrer Schwester einem Schlager dann die entsprechenden Klamotten rausgeholt haben.
Es ist der berühmte Schocker, wie angelt man sich eine Frau von Peter Alexander?
Also verschiedene Rollen.
Im gleichnamigen Album, genau. Und dann geht er nach Russland, Frankreich, Italien, Amerika, England, Schweiz, Österreich. Und es gibt, glaube ich, leider 84 Strophen von diesem Lied. Deswegen ist diese Klamottenkiste, mit der wir das aufgeführt haben, entsprechend groß. Wir mussten immer ran. So, und jetzt, wenn die Eltern sich gelangweilt haben mit ihren Gästen, so, dann macht doch nochmal Peter Alexander. Das ist wirklich unglaublich. Das haben wir lange gemacht. Und dann haben wir irgendwann, kamen wir in die Pubertät und haben uns gewehrt.
Das war mit der älteren Schwester Sabine. Eine jüngere Caroline gibt es ja auch noch. Die ist auch Schauspielerin.
Ja, Caro war wirklich noch zu klein.
Und Sabine ist eben ihre Managerin.
Der heimliche Star von uns dreien. Es sind weder Caro und ich, sondern meine Großschwester
und
Sabine.
Mit der gingen sie zum Streiten in den Keller? Stimmt das?
Nein. Das war mit der Caro.
Ach so.
Mit der Sabine ging ich zum Streiten an den Rhein, als rheinische Frohnatur, wie Sie das gerade eben schön nochmal treffend formuliert haben, weil meine Mutter das nicht ausgehalten hat, wenn Sabine und ich uns zu Hause gestritten hatten, dann hat die irgendwann gesagt, wisst ihr was, setzt euch auf die Räder, fahrt an den Rhein, weil die wollte ja auch nicht, dass die Nachbarn belästigt werden. Fahrt da rein. Und dann haben wir das gemacht. Die hat gesagt, das gibt's doch gar nicht. Die ist dann heimlich mit ihrem Käfer hinterhergefahren, um das zu testen. Dann sind wir ganz artig 5 Minuten bis zum Rheinufer, haben Ständer runter und weiter gestritten. Und dann sind wir wieder nach Hause.
Toll.
Und das war die Rheinstreitgeschichte. Und dann gibt's aber eine Kellerstreitgeschichte mit meiner kleinen Schwester Caro. Die ist gar nicht so lustig, denn mein Vater war gestorben. Und wir waren ja so unglücklich in uns und in unserer Verzweiflung und Trauer. Und es musste irgendwas raus. Und dann hat sich das in irgendwas entzündet, dass die Caro sauer auf uns war, weil wir, glaube ich, gelacht haben. Ach, genau, wir haben gelacht mit der großen Schwester, mit meiner Mutter über irgendwas. Ihr lacht. Und der Papa ist gestorben. Da war die Caro auch noch sehr klein. Die war 18, also sehr kleines Gut, 17, 18. Und dann hat sich das so, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das erzähle. Ich finde es auch gar nicht schlimm, weil das gehört ja zum Leben dazu. Und dann haben wir angefangen, uns zu streiten und es wurde immer mehr. Und dann sind wir in den Keller bei meinen Eltern und haben dann wirklich so eine Tür hinter einer Bar, wo so eine richtige Abstellkammer und haben uns angeschrien. Also ich liebe meine Schwester über alles, ja. Ich hoffe, sie mich auch. Und bin mir sogar ziemlich sicher. Und wir haben so gebrüllt, bis wir beide heiser waren. Und dann waren wir auf der Beerdigung beide total heiser. Ganz unglaublich.
Ja, aber man merkt auch daraus, dass sie Frauen sehr eingespielt sind, also die drei Schwestern mit der Mutter, Mackie. Die Fantastischen Frier gab es bestimmt auch schon mal.
Die Fantastischen Friers?
Ja.
Nein.
Ja.
Die Fantastischen Friers. Nee, und, so in der Form. Nein.
Und jetzt bin ich wirklich gespannt, weil ich habe mir nämlich, als ich mich vorbereitet habe auf Sie, viele Notizen gemacht. Und ich kann manchmal meine eigene Handschrift nicht mehr lesen, wenn ich sehr schnell schreibe. Und da sind ein paar Merkwürdigkeiten, die ich hinterher nicht mehr interpretieren konnte. Da stand
so auch, entsteht Literatur.
Stand auch etwas von Waschanlage mit der Familie in die Waschanlage zum Streiten.
Ja, genau.
Das ist schräg. Das machen Sie.
Nein, das ist gut. Also es war so, die Kinder kamen in die Kita, in den Kindergarten und dann merkten wir ganz schnell, dass gewisse Worte dort nicht gesprochen werden, was ich richtig finde. Ich habe dann aber zu Hause sehr schnell gesagt, Leute, das Wort, das kriege ich jetzt nicht weg, auch nicht euch zuliebe. Ich kann das auf 100 Arten sprechen, ich liebe dieses Wort, ich auch überhaupt fluchen, das ist ja fast eine Kunstform. Ich würde das sehr ungern hier zu Hause abstellen, aber ich verstehe das, dass wir für den Zeitraum der nächsten Jahre das mal ein bisschen runterfahren hier. So, und dann haben wir aber gemerkt, oh, da kommen wir immer so ein bisschen an die Grenzen und deswegen brauchten wir einen Ort, wo das stattfinden darf. Und weil ich Waschanlagen liebe, ich liebe es, durch Waschanlagen zu fahren, machen wir das oft. Das Auto ist auch oft sehr dreckig.
Meine Damen und Herren, die geheimen Leidenschaften der Annette Frier werden hier heute alle aufgedeckt.
Gott, in dem Moment, wo diese, früher wurde noch so die Antenne reingefahren, das muss man gar nicht mehr machen. Aber da, wo das passiert, ja, wo das wirklich ernst wird, da dürfen wir alles sagen. Jeder darf jedem alles sagen im Auto, bis die Garage wieder hochfährt und es wieder, dass man so blinzelt in so diffuses Tageslicht. Und da drin werden die schrecklichsten Worte gesagt. Die werden alle weggewaschen.
Grandiose Idee. Ich finde, wir machen hier gleich weiter mit einer blitzsauberen Gesprächssendung. Und das wird gelingen, denn zu Gast ist Annette Frier. Ich versuche ja gerne bei den Gesprächszeitgästen immer rauszukriegen, ob es so eine Verbindung zu Bremen gibt oder zu Radio Bremen. Und bei Ihnen gibt es die natürlich, liegt auf der Hand durch die Radio Bremen Satire-Sendung Kreumann. Und da können Sie ja wirklich an der Seite von Maren Kreumann Ihr komisches Talent so richtig austoben, also in verschiedenen Rollen. Dabei haben Sie sich, glaube ich, auch schon öfter mal anhören müssen, dass Frauen eben nicht komisch sein, also ja, komisch, ja, Frauen halt, aber eben nicht lustig sein, keine Komiker.
Leider nicht lustig.
Männer halt doch irgendwie
tolle
doch
Frau, leider nicht lustig.
Komischer sind. Das ist eben überhaupt nicht komisch, hält sich aber hartnäckig, oder? Hat
ja,
sich was geändert schon?
Ach, da gibt's so viel zu sagen. Ich glaube sogar, dass das manchmal stimmt. Denn die Formate, also im linearen Fernsehen, in dem die ja meistens so angeboten werden, die sind oft auch sehr, das meine ich jetzt gar nicht negativ, das hört sich immer so bewertend an, das meine ich gar nicht, die sind sehr männlich. Und das heißt, da ist dann auch wenn man davon sprechen möchte, so eine männliche Energie, die ist dann da auch, wie soll ich sagen, oft besser aufgehoben. Ich sitze da auch manchmal rum in so Sachen und denke, jetzt macht der sein Bühnenprogramm.
Können Sie die
und
näher
der macht,
definieren, die männliche Energie?
Also es ist so, wenn man in einen Raum kommt und da sind 5 Stühle in der ersten Reihe und da kommen 5 Frauen und 5 Männer rein und in der zweiten Reihe sind nochmal 5 Stühle, ist es erstaunlich, wie viele Männer in der ersten Reihe sitzen werden. Natürlich gibt es auch viele Gentlemen, die sagen, ich bin sehr groß, setz du dich bitte vor mich.
Klar.
Ich meine das jetzt auch metaphorisch gesprochen. Also die einfach erstmal so einen Stuhl besetzen, weil der frei ist. So zack, ich kann das, ich weiß, wie es geht. Und ich glaube, dass Frauen da wesentlich scheuer sind. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. So, das heißt, dann wird auch grundsätzlich mehr geantwortet als Fragen gestellt bei Männern. So, es ist immer sehr konkret, ja, wenn man jetzt, weiß ich nicht, wenn man jetzt über ein Auto spricht, dann würde man sagen, dieser Motor, dann gibt's da so 10 Hard Facts zu dem Motor und eine Frau sagt, ja, aber wieso funktioniert der denn nicht? Wer hat den denn verkauft? Und wieso liegt denn das Auto? Also, Frauen zerstreuen so ein bisschen und ich glaube auch tatsächlich, dass da Männer oft sehr sehr gerade Wege gehen und Frauen ungerade Wege. Und wenn es in einer Comedy-Show darum geht, dass ein Witz gerade abgefeuert wird und zwar jetzt und das Ding soll sitzen und soll dem rechts nebenan auch noch einen einschenken, dann kommt das vielleicht manchmal bei Männern tatsächlich prompter. Das kann gut sein. Und also ich kann es ja nur noch mal wiederholen. Also meine Sparing-Partner Maren Kreumann und Kolla Stratmann, die brauchen sehr viel Zeit. Das wird eigentlich immer lustiger, je länger wir irgendwo sitzen. Das ist oft erstmal eine Viertelstunde gar nicht witzig, weil man sagt, ja, was ist es?
Das Witzige ist, es gibt einen Sketch und der bezieht sich genau darauf. Da sind sie eine Therapeutin und Maren Kreumann kommt und sagt, ich habe so Angst. Ja, wovor denn? Ja, meine erste Sendung. Was ist denn das für eine Sendung? Ja, so eine Satire-Sendung. Ha, sagen sie. Das ist natürlich auch ein Problem. Sehr schön. Ich habe noch so eine unleserliche handschriftliche Notiz gefunden.
Ja, noch ein bisschen Literatur.
Womöglich gar nicht einen Bremen-Bezug hat. Und das bezieht sich nun auf eine Szene aus der ZDF-Serie Ella Schön. Da spielen Sie eine autistische Frau mit Asperger-Syndrom. Das heißt, die empfindet keine Emotionen, ist dafür aber ungeheuer strukturiert. Eine irre Rolle, finde ich. Und diese Szene war so, ein Abend zu zweit im Restaurant. Und es heißt, ich bin nicht sicher, sagen Sie zu dem Mann, wie dieser Abend endet, ob es noch romantisch wird. Wir könnten Filme schauen. Ich habe 2 DVDs.
Und ein Hörbuch über Bremen.
Und ist es wirklich so?
Das ist der Text, den ich gesagt habe.
Oder Tischtennis spielen. Aber Hörbuch über Bremen, soll das gleichbedeutend sein für komplett absurd? Oder wer denkt sich sowas?
Nein, sehr
aus?
Konkret. Sehr konkret. Ah, ja. Ich muss Sie übrigens verbessern, ja. Denn Sie haben gesagt, die empfinden keine Emotionen. Das stimmt natürlich nicht.
Sie können sie aber nicht zeigen.
Genau, ist so. Ganz wichtig ja. immer, weil ja. sonst gibt's wieder Post. Und zu Recht übrigens auch. Ja. Weil das ist nämlich der ganze Witz. Ein Hörbuch über Bremen ist bestimmt wahnsinnig interessant. Die Ella zumal findet das wahrscheinlich noch viel toller als ich, weil die sich für sehr viel Information sehr stark interessiert. Und ja, das war ein sehr typischer Dialog. Ich mag das auch sehr gerne, das zu spielen.
Ist das die anspruchsvollste Rolle vielleicht, die Sie bisher gespielt haben? Es geht ja weiter. Es geht ja auch weiter in die Dreharbeiten im Herbst, glaube ich, oder im August wird auf dem Darß weitergedreht, weil Sie ja da wirklich keine Emotionen sichtbar werden lassen. Das für eine Schauspielerin, die ja doch eigentlich genau das immer tut.
Ja, relativ viel in Bewegung ist, ne? Ja, dieses so ein Staccato-Spiel, ne? Ja. Nenne ich das auch immer. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich die irgendwie inhaliert und habe mir das Kleid, das Ella schön Kleid angezogen. Und es geht jetzt wie von selbst. Ich mache mal so 3-4 Griffe körperlich und dann schießt die mir mittlerweile ganz gut in den Körper. Ich mache das ja jetzt auch schon im 3. Jahr. Der Beginn war schwer. Die war auch toll, die Recherche. Ich habe da wirklich wahnsinnig viel gelernt über dieses Asperger-Syndrom. Aber ungefähr 100 Arten Asperger. Ich habe Gespräche geführt. Und das Schwierige war, dann so ein 2% Substrat sich zu holen und zu sagen, das wird meine Figur.
Aber es geht weiter. Es gibt eine weitere Staffel. Ja. Wunderbar. Ich habe jetzt noch eine letzte komische Notiz.
Ich habe viel zu lange geredet. Ne? Ich merke, alles wir sind
wunderbar.
Völlig in Eile.
Null. Ja. Wir haben ja 3 Stunden.
Bis 3 nach 9.
Und die andere Notiz bezieht sich auf Ihre sportlichen Leidenschaften. Also Sie waren immer sehr sportlich. Hockey spielte eine große
Dankeschön,
Rolle.
Dankeschön, Frau Krämer. Vielen Dank.
Der erste FC Köln spielte eine große Rolle, weil der Papa, glaube ich, auch Amateurspieler war sogar. Ja. Mhm. Und dann habe ich als Notiz gefunden, geht gerne jagen.
Was? Ich?
Es war, geht gerne joggen, wie ich dann interpretiert habe.
Ja, gerne. Ja. Weiß ich nicht. Muss halt joggen gehen.
Aber
ist Schauspielerin.
Deswegen
muss sie sich ein bisschen fit halten.
Deswegen das Murakami-Buch auch.
Ja, genau. Das hat mir der Benjamin Sadler, der wirklich gerne joggen geht, gestern zum Drehschluss geschenkt.
Weil es auch einen neuen Film geben wird, Leben über Kreuz.
So, zack.
Ist das,
jetzt haben wir das
ich,
auch
oder?
Noch. Drin.
Organspende, ganz wichtiger Film, über den wir jetzt, glaube ich, nicht mehr sprechen können. Den müssen wir uns einfach angucken, wenn er dann kommt. Ich fand einen Satz und den habe ich, glaube ich, jetzt aber auch gut leserlich mir notiert. Den finde ich wirklich interessant. Man braucht den richtigen Film zur richtigen Zeit. Und ich hatte immer den Eindruck, bei Annette Frier war immer jeder richtige Film zur richtigen Zeit da.
Finden Sie?
Finde ich, nein?
Ich glaube, ich habe das anlässlich von Dani Lowinski gesagt.
Dieser tollen Sat.1-Anwaltsserie,
die ich gemacht habe, weil da hat das irgendwie alles gestimmt und ich habe vorher auch irgendwie schöne Sachen gemacht, aber da habe ich so gemerkt, das fand so die Aufmerksamkeit und auch die Zuschauer, da hat irgendwie alles so gestimmt. Und das meinte ich, glaube ich, mit richtige Rolle zum richtigen Zeitpunkt. Das hat irgendeinen Zeitgeist getroffen. Da haben die Leute sich für interessiert, da wurde ich immer drauf angesprochen, beim Bäcker und
aber
ich weiß
vielleicht
nicht.
Ist Ella Schön auch sowas. Vielleicht war das vor 10 Jahren
tatsächlich,
nicht
ja, ist ganz lustig.
Angekommen.
Das
und
ist auch
ich
wirklich.
Weiß, dass viele Leute schätzen die Serie sehr. In dem Film Schleuderprogramm, der übrigens Ende Juli im ZDF wiederholt wird, da spielen sie eine mittellos gewordene Operndiva. Als Ella Herbst, so heißt sie, noch hofiert wird, da sagt die auf eine Interviewanfrage, haltet mir bloß das Radio vom Leib. Wie froh wir sind, dass das nur zur Rolle gehört hat.
So, hoffe ich. Mit diesem Satz möchte ich heute auch enden.
Vielen Dank dafür, dass Sie uns sich nicht vom Leib gehalten haben. Danke, Annette Frier.
Vielen Dank, Frau Krämer. Es war sehr schön.
Das war die Gesprächszeit mit Annette
Frier. Haltet mir bloß das Radio vom Hals. Tschüss!
Zu sehen ab 21. Juli im ZDF ist die Serie Unvergesslich, unser Chor für Menschen mit Demenz.
Ich muss mitschreiben, ich weiß alles nichts, was Sie da sagen.
Und nicht vergessen, am 24. Juli ist Annette Frier noch bei 3 nach 9. Ich würde sagen, die Annette Frier-Festspiele sind eröffnet. Unsere Gesprächszeit, die ist zu Ende. Katrin Krämer bedankt sich fürs Zuhören.
Haltet mir bloß das Radio vom Hals. Herzlichen Dank.
Bremen 2, Gesprächszeit.